ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Dieses Mal haben wir nicht ausgemacht, wer nach dem Intro anfängt zu reden. Das ist normalerweise ein Garant dafür, dass wir uns ins Wort fallen.
Aber mir war klar, dass du heute anfangen musst, weil heute bist du nämlich der Allwissende mit dem elitären Wissen.
Ah, der mit dem elitären Wissen. Das klingt ein bisschen abgehoben. So hätte ich es jetzt gar nicht formuliert. Aber hallo erstmal.
Hallo Jürgen aus Berlin. Freue mich, dich zu hören.
Wie geht's dir?
Gut, sehr gut.
Sehr gut. Oh, sehr gut. Ist schön.
Ja, also ich habe heute so ein bisschen Nacken. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie verlegen beim Schlafen. Aber so Rückenschmerzen und so, alles gut.
Ja, naja, aber gut. Wenn das nur so ist, wenn du das so abtun kannst als, naja, ist heute so und gar nicht weiter schlimm, dann
ja.
Klingt das doch gar nicht so schlecht.
Ich muss auch sagen, ich liebe meine Shakti-Matte. Wir wollen da ja nochmal eine extra Folge drüber machen, aber ich... Das ist ja so eine Akupressurmatte, da liege ich inzwischen jeden zweiten Tag drauf und es ist so gut.
Okay.
Ja. Soll ich noch mehr dazu sagen oder machen wir das auf eine andere Folge?
Ich hab jetzt gerade mal überlegt, ob ich dich jetzt zu dieser Matte ausquetsche oder ob wir das wirklich dann auch mal machen und wirklich eine eigene Folge dazu. Ich glaube, wir machen wirklich mal eine eigene Folge dazu.
Ja, es lohnt sich.
So, was das ist, vielleicht findet man da ja auch jemanden da mal. Aber du hast da schon mal angefragt sogar, ne? Ob uns da
ja, die sind irgendwie nicht so kommunikativ, leider.
Schade.
Dabei haben sie so ein tolles Produkt und wenn ich Provision für dieses Produkt kriegen würde, ne, dann wäre ich jetzt schon reich, weil ich habe das schon echt an ein paar Leute irgendwie weiterempfohlen und habe die da einfach draufgelegt und die haben sich die auch sofort bestellt.
Sehr gut. Hast du da in letzter Zeit zufällig draufgelegen und die letzte Folge Schmerzenssache gehört?
Ja. Ja. Also wenn ich auf der Matte liege, dann höre ich nur so meditative Geschichten und sowas alles. Aber ich habe natürlich die letzte Folge angehört, klar.
Und hast du die Hypnose mitgemacht?
Ja, das Lustige ist, dass wir sowas eigentlich im Yoga ständig machen, ne? Es ist ja so eine Art Meditation. Teilweise hat mich das total daran erinnert, auch die gleichen Formulierungen und so.
Ja, also es kam mir auch mega bekannt vor, so von ja, wie eine geführte Entspannungsübung, ne? Was für eine Überschrift da auch immer drüber steht am Ende, aber es ist halt eigentlich sowas, wo einfach mal Augen schließen und so Körperreise kann man, glaube ich, auch sagen, ne? Genau. Hat ja auch einige Elemente davon und sich einfach mal auf sich selbst konzentrieren.
Ja, und seinen Körper spüren und so ein Körperbewusstsein entwickeln auch.
Wie fandest du es?
Ich fand es super interessant. Also dem würde ich mich auch anvertrauen. Der klang echt vernünftig, nicht so abgehoben, vertrauenswürdig.
Ja.
Also ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, dass ich die Folge gehört habe. Ehrlich gesagt, ich habe sie nämlich gleich gehört, nachdem sie rausgekommen ist. Aber soweit ich mich erinnere, fand ich das alles rund und schön und sehr interessant.
Ja, ich auch. Und ich habe auch tatsächlich von ein paar Leuten eine Rückmeldung bekommen, also einmal aus meinem Bekanntenkreis, aber auch per E-Mail, so von Leuten, die auch gesagt haben, oh ja, das klang irgendwie total vernünftig und ohne dieses ganze spirituelle Drumherum und könnten sie sich das auch ganz gut vorstellen. Und es haben auch einige mitgemacht und gesagt, ja, sie waren total entspannt und es hat funktioniert und waren dann neugierig. Fand ich schön, sehr gut.
Ja, im Grunde ist es ja eine Entspannungsübung, im Grunde ist es Meditation, Hypnose, es ist eigentlich alles ähnlich. Man muss sich nur darauf einlassen wollen.
Ja, das war mir vorher auch nicht so klar, ne? Wie nahe das eigentlich beieinander ist, so, ne? Dass eigentlich die Mechaniken dahinter irgendwie das Gleiche sind und meistens geht es nur um die Verpackung.
So, ja.
Und wenn die Verpackung schön ist, dann kommst du halt leichter damit klar, als wenn dir die Verpackung schon missfällt.
Ja.
Ist eigentlich auch logisch, ne? Aber manchmal muss man es einfach erst irgendwie sich mal klar machen.
Wie geht's dir denn eigentlich? Reden wir jetzt eigentlich schon über die Schmerzskala?
Ach so.
Ich habe jetzt gar keinen Wert genannt.
Ja, ich habe jetzt gar nicht so explizit gefragt, aber dann sag doch du deinen Wert, dann überlege ich mir einen.
Muss alles seine Ordnung hier haben bei der Schmerzenssache.
Ja. Wir müssen das auch mal auswerten eigentlich so nachträglich.
Stimmt, ob das dann so Kurven gibt, die man irgendwie interpretieren kann. Ja, also ich würde sagen, ich bin bei einer Null, wirklich. Was? Also ich muss aber auch sagen, die letzten Tage war ich recht rückenunfreundlich unterwegs. Also ich war viel rumgelegen und aber auch viel am Schreibtisch gesessen, weil ich gearbeitet habe und habe Yoga ein bisschen vernachlässigt und das hat sich dann auch wieder sofort gezeigt. Und jetzt war ich gerade beim Yoga, auch gestern habe ich Yoga gemacht und jetzt ist wieder gut. Also das wirkt sich dann auch ganz schnell aus, wenn ich mich wieder bewege. Aber wenn ich mich nicht bewege, habe ich harte Rückenschmerzen.
Okay, aber du sagst jetzt, du hast ein bisschen Nacken, ein bisschen hier, ein bisschen da und ist es aber trotzdem eine Null.
Ja, aber also die Rückenschmerzen, die ich normalerweise chronisch habe, spüre ich nicht. Und das ist immer das Wichtigste für mich. So ein bisschen Nacken, das weiß ich, dass das wieder weggeht.
Sehr schön.
Weißt du, und solange man weiß, dass es wieder weggeht, stört ist es auch nicht so dramatisch.
Also viel hat auch, und da kommen wir ja schon langsam sogar aufs Thema der heutigen Folge, viel hat es auch einfach damit zu tun, wie du es für dich selber einordnen kannst, so, ne? Wie du es gerade selber für dich zum Problem machst oder nicht. Und da habe ich mich nämlich jetzt auch in den letzten Wochen bei zwei Gelegenheiten dabei ertappt, dass ich wieder anfange, längerfristig zu denken. So, das klingt jetzt total banal, aber so die letzten Monate oder fast Jahre habe ich immer meinen Horizont nur sehr kurz gefasst und immer nur so auf die nächsten paar Wochen und ach, ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr im Urlaub machen will, weil wer weiß, wie es da ist und so. Und oder auch beruflich, ne, so wer weiß, was dann da irgendwie sein wird und kann ich mich darauf jetzt einlassen. Und ich habe jetzt das eine war beruflich und das andere ist, ich habe mir ein neues Auto bestellt, so eins, wo ich jahrelang abzahlen werde und wo ich mir vor Monaten noch, hätte ich mir da ins Hemd gemacht und gesagt, nee, also so eine langfristige Verpflichtung gehe ich gar nicht ein, das kann ich ja überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht abschätzen, aber das war irgendwie, ohne groß drüber nachzudenken, war ich wieder so weit.
Herzlichen Glückwunsch.
Das fand ich ganz gut, ja, das hat mir gefallen.
Das hat total viel Aussagekraft, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und ich weiß aber, ja, hat jetzt unmittelbar trotzdem, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich meine Schmerzen dadurch verändert haben, aber so der Umgang damit so ein bisschen. Ne? Also wenn ich jetzt auch wieder in mich reinfühle und sage, okay, ich hatte jetzt irgendwie eine doofe Woche, habe beim Klettern, glaube ich, ein bisschen übertrieben und bin jetzt bestimmt wieder bei einer 4 oder 5 oder so Grad. Aber das ist eigentlich auch eher so, ist gerade nicht so, es stört mich gerade nicht so.
Ja, ist witzig, ne? Schon interessant.
Komisch, ja.
Mir geht es aber auch wirklich im Leben gerade sehr gut. Und ich denke, dann kann man Schmerzen auch besser wegstecken, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann kommen wir doch mal gleich schon, wenn wir jetzt schon eigentlich fast da sind beim Thema, dann brauche ich jetzt keine große Brücke mehr bauen. Ich habe dir ja gesagt, ich bringe heute das Thema mit. Ich will gar nicht, dass du dich groß vorbereitest. Und meine erste Frage, um zum Thema zu führen an dich, wäre jetzt, kennst du die 5 Stages of Grief? Also die 5 Phasen der Trauer.
Habe ich schon viel von gehört.
Kriegst du die zusammen?
Also ich kriege sie, glaube ich, nicht in der richtigen Reihenfolge zusammen und auch nicht alle. Aber was auf jeden Fall dabei ist, ist erstmal, also es gibt auf jeden Fall Wut. Es gibt Leugnung.
Ja, das waren die ersten beiden Phasen, andersrum zwar, aber ja, genau.
Aha, es gibt dann vielleicht die Beschäftigung damit, die Verarbeitung. Lass mich mal weiterraten.
Nicht so explizit.
Es gibt Wut, Trauer.
Also wenn du überlegst, ganz kurz so der Hintergrund, das hat eine Psychologin, ich habe es jetzt nicht tiefgehend recherchiert, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich die erste war oder ob sie nur die erste war, die es mal so ausformuliert und zusammengetragen hat. Eine Psychologin mit Namen Kubler-Ross hat es irgendwann mal formuliert als 5 typische Phasen, durch die eigentlich fast jeder, der trauert, geht in der einen oder anderen Form.
Ja, also auch wenn man Liebeskummer hat.
Genau. Und ich meine, das ist jetzt nicht, die sind nicht immer gleichwertig ausgeprägt so, die sind auch nicht bei jedem unbedingt in der gleichen Reihenfolge. Die überlagern sich mal oder es fällt auch mal eine aus, aber im Großen und Ganzen hat sie die Erfahrung gemacht und das haben auch viele andere mehr oder weniger hinterher bestätigt. Das sind so typische Phasen, die man dabei durchläuft und sich allein das sich klar zu machen, hilft natürlich dann, um mit solchen Leuten besser umgehen zu können oder auch hilft den Leuten, um besser damit umgehen zu können.
Aber dann verrat sie mir doch jetzt mal bitte die 5.
Ja, du warst schon auf einem guten Weg. Also die erste ist Denial, also Leugnen. Die zweite ist Wut, Anger. Die dritte ist das Bargaining, also das Verhandeln quasi. So dieses, so ein bisschen flehen, ein bisschen betteln, ein bisschen, wenn es mir besser geht, dann würde ich dafür das und das machen, so mit sich selber so in die Konversation treten. Auch wenn es gar kein logischerweise gar keinen Sinn ergibt, da irgendwie, man kann da nicht handeln, aber das, man dann macht sowas einfach, ne? Die vierte Phase ist Depression und die letzte Phase ist dann die Akzeptanz.
Ja.
Und also das ist ein sehr beliebtes Modell in der Psychologie und das hat sich eine andere Psychologin mit Namen Jennifer Martin aus Newport Beach in Kalifornien hat sich das vor einiger Zeit hergenommen und hat gesagt, naja, eigentlich ist das gar nicht so anders bei Leuten mit chronischen Erkrankungen. Also gar nicht nur Leute mit chronischen Schmerzen, auch explizit Leute mit chronischen Schmerzen, aber auch weitergefasst, ne? Alles, was eine Krankheit ist, die dich halt über eine längere Lebensphase begleitet. Und sie hat es dann, also je nachdem, wo du jetzt genau guckst, nehmen die Leute einfach die gleichen 5 Phasen oder dampfen es auf 4 ein. Sie hat jetzt 7 Phasen draus gemacht und die würde ich eigentlich ganz gerne mal mit dir durchgehen. So,
ja, sehr gerne.
Und mal gucken, mal schauen, ob wir rausfinden, wo wir stehen in diesen Phasen, was vielleicht noch kommt oder ob wir das ganze Modell irgendwie abwandeln müssen und sagen, okay, wir machen einfach unsere eigenen Phasen und schreiben die mal auf und schauen, ob das irgendwie uns weiterbringt. Also ich habe keine Ahnung, ob da am Ende irgendein Erkenntnisgewinn dahinter steht, aber das ist jetzt mal so ein Experiment. Genau, also ich habe jetzt die 7 Phasen mitgebracht und wir gehen die jetzt mal der Reihe nach durch und wir hinterfragen uns dabei mal. Und also die erste ist genauso wie beim Trauern, das ist die erste ist Denial, also leugnen. Mhm. Würdest du sagen, dass du diese Phase hinter dich gebracht
Sorry.
Hast?
Sorry, ich warte gleich, bis du die Frage zu Ende gestellt hast.
Ja, aber das ist doch schon mal hat eine Aussagekraft, die Antwort.
Boah, die Leugnungsphase, die dauerte ewig. Also es ging ja schon los 2012 mit meinen chronischen Schmerzen und ich dachte immer, die gehen wieder weg. Ich dachte immer, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, mehr Sport zu machen, dann gehen die weg. Oder wenn ich habe es auch einfach versucht, möglichst zu ignorieren, die Schmerzen, ne? Und immer abzutun und auch meinen Körper zu ignorieren mit seinen Schmerzen. Also habe dann auch oft einfach Schmerzmittel draufgepackt und so. War auch jetzt nicht groß beim Arzt oder irgendwas. Weil ich dachte, das geht ja eh wieder weg. Mhm. Und dann aber so wirklich, wann ging es denn los, dass ich mich damit beschäftigt habe? Ja, erst 2017, 18, so 18 eigentlich erst.
Ja, das ist eine ziemlich lange Phase.
6 Jahre Leugnung. Muss man sich mal vorstellen, wie gut man im Leugnen sein kann, im Verdrängen als Mensch.
Ja, also da würde ich jetzt auch sagen, so eine Krankheit, wie wir sie jetzt haben, mit so einer diffusen Diagnose ja eigentlich ein Stück weit, so chronischer Schmerz, das ist ja auch so ein bisschen so eine Ausschlussdiagnose, ne? So, okay, du hast jetzt nichts Akutes, du hast jetzt das nicht, dann bleibt eigentlich sowas Diffuses wie eine chronische Schmerzerkrankung. Und das macht es natürlich leicht, glaube ich, das zu leugnen. Ja? Mhm. Kann man leicht sagen, ja, ich habe nichts, ist halt heute doof, aber morgen wird schon wieder.
Ja, genau. Ist es aber jeden Tag, ist es immer noch doof.
ja, das zieht sich über Jahre und das ändert auch nichts an der Einschätzung. Aber ich finde es spannend, dass auch Leute mit ganz klaren Krankheitsbildern durch diese Phase gehen. Zum Beispiel Leute mit Diabetes oder so, ne? Wo man sagt, okay, das kann man ja sehr klar nachweisen, dass die jetzt an so einer Krankheit leiden. Und auch die sagen, der Arzt hat nicht recht, ich gehe zu einem anderen Arzt oder keine Ahnung, wie das genau vonstatten geht.
Ja, da stell dir vor, man kriegt wirklich so eine Diagnose wie Krebs oder HIV oder so, dass man dann erstmal auf den Arzt auch sauer, obwohl Wut kommt ja erst später.
Wut kommt später, genau.
Aber dass man sagt so, nee, das kann ja nicht wahr sein, ich mache noch einen Test oder das muss noch jemand anders überprüfen, Zweitmeinung und sowas.
Mhm. Und vielleicht muss man es auch ein bisschen weicher fassen und vielleicht ist Denial auch noch so ein bisschen als Herunterspielen. Kann man es vielleicht auch noch, also könnte vielleicht auch rein, würde ich jetzt mal so als Laienpsychologe, würde ich mal sagen. Und ich meine, gut, das ist eine naheliegende erste Phase, ne? Weil das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern das kommt ja schleichend. Und ich habe es ja auch schon oft genug erzählt, bei mir schleicht es seit über 20 Jahren. Und klar war das am Anfang so, naja, ich bin, auf der einen Seite habe ich zwar Schmerzen, aber auf der anderen Seite fühle ich mich jung und unsterblich. So, was soll mir schon das Leben? Mal so ein bisschen runterspielen, glaube ich. Das habe ich.
Wie lange dauerte das bei dir? Kannst du das zeitlich festmachen?
Ich weiß nicht genau. Also ich meine, ich war dann ja auch schon auch früher mal beim Arzt wegen sowas, ne? Oder ich kann mich auch erinnern, dass ich ganz früh auch schon so Bedarfsmedikation irgendwie hatte, ne? Und mal so Rückenschmerzen, ja, hier eine Voltaren. So, das hatte ich schon, das hatte ich auch schon relativ früh. Und ich weiß nicht, ob das dann noch, ob man das noch als Denial verstehen kann. Ich weiß, ich hatte diese Phasen später oft. Also immer, die kamen immer wieder, so dass ich versucht habe, wirklich mich, meinen Fokus woanders hinzulegen und zu sagen, so, kümmere ich mich jetzt nicht drum, dann geht's schon weg oder dann kann ich es zumindest so weit in den Hintergrund dringen, dass es mich nicht stört. Ja, also das hatte ich lange in meinem Leben, aber nicht unbedingt, es war nicht unbedingt eine Phase am Anfang, sondern es waren dann auch kleinere Episoden immer zwischendrin wieder.
Meinst du, man kann diese Stages, oder wie sagt man auf Deutsch, diese Stufen immer wieder durchlaufen von vorne?
Ja, nee, ich hoffe doch nicht. Aber ich habe tatsächlich auch schon so Modelle gesehen, die das in so einem Kreis, ja, aufgemalt haben. Ja,
bei dir ein bisschen nach Kreislauf.
Boah, ich glaube aber tatsächlich, und das will ich mir jetzt auch heute einfach so als positive Aussicht an der Stelle mitnehmen, wenn du wirklich mal in der letzten Stufe bist, ja, dann ist das ein endgültiges Erreichen. So, dann bist du auf einer höheren Bewusstseinsebene.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wie die Erleuchtung.
Genau.
Im Yoga hast du auch so 8 Stufen und die letzte Stufe ist die Erleuchtung.
Genau, das ist die Akzeptanz. Weil ich meine, wenn ich es mal akzeptiert habe, dann ist es so. Weil wenn ich dann wieder mit Leugnen anfange, habe ich es noch nicht akzeptiert. Also das, ich kann die Stufe eigentlich nur erreichen, wenn es endgültig ist. Oder?
Stimmt, ja.
Von daher ist es natürlich clever definiert. Muss man diesen Psychologen schon lassen.
Okay, jetzt bin ich aber gespannt auf die zweite Stufe.
Ja, Stufe 2 ist Pleading, Bargaining, Desperation. Also das Flehen, das Verhandeln und die Verzweiflung.
Ja, ich denke, dass ich diesen Punkt erreicht habe, als ich mich dann letztendlich doch mal ins Schmerzzentrum begeben habe und dort einige Aha-Effekte bekommen habe.
Das war dann die Verzweiflung, oder?
Ja, unter anderem haben diese zwei Ärztinnen, die mich untersucht haben, eine Psychologin und eine Ärztin, Allgemeinmedizinerin, die haben eben zu mir gesagt, sie müssen akzeptieren, dass sie Schmerzpatient sind und höchstwahrscheinlich ihr Leben lang bleiben werden, umarmen sie den Schmerz. Und da war ich verzweifelt. Kommt die Wut dann auch noch? Ein bisschen wütend war ich nämlich auch.
Ja, Wut kommt als nächstes, ja.
Ja, also da dachte ich jetzt, wie? Also ne. Das war vielleicht auch noch ein bisschen leugnen. Also insofern, ja, die Stufen sind nicht so klar voneinander abzugrenzen.
Ja.
Aber ich dachte, nee, also mein Leben lang, das könnte voll vergessen. Never ever.
Ja, das ist, glaube ich, noch, das ist noch Stufe 1, würde ich sagen. Das ist noch, wobei du natürlich ja der Akt, dich in Behandlung zu begeben, da kann man eigentlich schon nicht mehr leugnen, aber so dieses,
ja, da ist man auch schon ein bisschen verzweifelt, wenn man dann wirklich ins Uniklinikum geht und so und also diese ganze Bürokratie und alles auch auf sich nimmt. Mir fällt sowas auch total schwer, Arzttermine auszumachen.
Ja, ja, voll.
Das nervt mich total.
Und da würde ich auch sagen, da sind wir schon beim auf jeden Fall beim Verhandeln, ne? Weil da machst du dann mit dir selber aus, so, ich nehme das jetzt auf mich, ich gebe mir jetzt Mühe und hänge mich da rein und klemme mich da dahinter und dann muss es aber auch besser werden. So, ne? Das ist, glaube ich, der klassische Kuhhandel mit sich selbst.
Ja, wobei also dieser Besuch jetzt auch nicht nur Verzweiflung zurückgelassen hat, sondern auch ein bisschen Erleichterung, weil die auch meinten, es gibt noch viel Luft nach oben, was sie machen können. Ja, sie können noch auf eine ambulante Therapie kommen, sie dürfen auch Schmerzmittel nehmen, machen sie sich da nicht so einen Kopf. Sie dürfen ruhig Schmerzmittel nehmen, so schlimm ist es auch wieder nicht, wie sie denken. Ich dachte immer, oh, macht alles kaputt. Und machen Sie weiter Yoga, machen Sie weiter Ihre Psychotherapie und gönnen Sie sich mehr Zeit für sich selbst. Ja, und da seitdem mache ich das ja auch. Insofern ist es ein bisschen zwiegespalten, aber ich würde schon sagen, dass damit die Phase der Leugnung für mich beendet war. Weil da wurde es mir richtig krass vor Augen geführt. Ich bin jetzt hier im Schmerzzentrum und habe jetzt dann auch so eine Akte bekommen, so eine Schmerzpatientenakte, die ich dann mit nach Hause genommen habe. Und ja, da war dann eher so, ja, da war diese Realisierungsphase war dann. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt direkt verzweifelt war oder so. Also, wie hast du das bei dir selbst empfunden?
Ja, ich versuche da gerade auch irgendwie den Zeitpunkt zu finden, ne, wo es vom einen in die andere überging. Aber also bei mir war es ja so, da war ja immer auch dieser Motorradunfall da und damit war für viele schon immer so ein Aufhänger gefunden, ja? Also quasi so ein Auslöser. Und es ist nicht so, ah ja, das ist jetzt eine diffuse Schmerzerkrankung, sondern ja, sie hatten da ja mal einen Unfall und dann recht kurz danach kamen auch kaputte Bandscheiben. So, sie haben ja hier einen Bandscheibenvorfall, ist ja ganz klar, dass sie Schmerzen haben. So, das war, also diese langgezogene nicht wissen, was eigentlich ist und da dann irgendwie da ins Strudeln kommen, das hatte ich eigentlich in der Form gar nicht. Wobei mir da auch einer ganz am Anfang gesagt hat, ja hier irgendwie kaputte Bandscheiben, da machen wir jetzt nichts, da müssen sie sich dran gewöhnen, das ist jetzt so. Das war schon auch so ähnlich, wie du es jetzt gerade beschreibst. So ein Moment, wo ich dann auch mal kurz innerlich umgekippt bin und gedacht habe, so nee, das kann's nicht sein. Aber also bei mir ging es dann ganz, ganz krass auch schnell, als es wirklich schlimmer wurde, als ich dann auch wirklich operiert werden wollte, als ich gesagt habe, okay, es geht nicht mehr anders. Das war dann so das Flehen, ne? Also so, ja. egal wie die Aussichten sind, macht mir jetzt so eine Prothese da rein und alles ist besser als der Zustand jetzt.
So. Ja, das ist klar,
verzweifeln. Und das war auch. Flehen, verzweifeln, vielleicht nicht ganz so viel dieser Handel, das das machen, glaube ich, viele, die so ein bisschen gläubiger sind, machen sowas, glaube ich, tendenziell gerne, ne? So sagen, so mit sich oder mit einer größeren Macht so einen Dialog führen. So, ich verspreche, ein besserer Mensch zu sein, wenn das jetzt Gott. Weggeht. So, ne? Ja, ich glaube, dass es das gibt. Also dass Leute sich wirklich so auch selber beruhigen können. Aber das, so war ich noch nie.
Ich auch nicht. Also das mit dem Bargaining, das verstehe ich auch nicht so richtig. Also ich kann das nicht so richtig auf mich münzen.
Also hier in der Quelle, die ich gefunden habe, standen immer so Beispielsätze dabei und bei Bargaining war es jetzt hier please just don't let this ruin my life. Also dieses Flehen. Und das andere war genauso, wie ich es gerade gesagt habe, ne, if you make the pain go away, I promise I'll be a better person. So dieses, ja, wirklich auch so dieser, keine Ahnung, nenn's Gott, nenn's Karma, nenn's irgendwas, dieser Handel.
Mm. Ja, also den auch die Katholiken vor allem kennen, wenn sie beichten.
ja, oder? Auch ein bisschen so, ja, das stimmt. Okay, also Bargaining sehen wir jetzt nicht so, aber Flehen und Verzweiflung, damit können wir uns eigentlich schon anfreunden. Ne?
Ja.
Okay, dann ist die nächste Stufe ist die Wut. Anger.
Mm, schön.
Wann warst du wütend?
Puh, ich glaube, ich bin eher nicht so der Wuttyp, ich bin eher so der passiv-aggressive Typ.
Dir selbst gegenüber oder deiner Umwelt gegenüber?
Ja, beiden. Also ich glaube, dass ich in dieser Zeit nach dem Schmerzzentrum, nach dem Besuch des Schmerzzentrums, wo ich dann auch so ein bisschen wütend auf die Ärzte war, aber das ist ja Quatsch. Also ich denke, dass ich oft wütend auf meinen Körper war. Ja, ziemlich. Mhm. Weil man ist ja gewöhnt, dass der Körper einfach so für einen funktioniert und das soll er gefälligst auch, bis man 100 Jahre alt ist. Und wenn er sich dann meldet und sagt so, nö, gefällt mir so alles nicht, ich melde mich jetzt hier mal mit Schmerzen, irgendwas stimmt nicht, dann ist man schon erstmal wütend, warum der Körper nicht mehr so macht, wie man möchte. Ja, also das würde ich sagen, Wut auf den Körper, auf die Ärzte, auch auf die Ärzte, die einem immer einfach Schmerztabletten geben, Wut vielleicht auf die Leute, die einem bescheuerte Ratschläge geben, hast du das und das schon mal probiert? Ja, Wut auf andere Menschen, die schmerzfrei sind, definitiv auch. Ja, und vielleicht auch Wut auf sich selber, dass man nicht besser vorgesorgt hat, weil der Arzt irgendwie mir mit 12 schon gesagt hat, dass meine Bandscheiben irgendwie noch schon jetzt nicht so gut aussehen, oder war ich 14 oder so. Also in dem Alter wurde mir schon gesagt, dass meine Bandscheiben irgendwie mal Probleme machen werden.
Aber hast du dir irgendwann auch mal selber gesagt, so, hey, ich habe das nicht verdient?
Boah, also das habe ich nicht so wirklich. Also dieses Warum ich, das habe ich nicht verdient, nee, eigentlich nicht.
Spannend, weil das fehlt mir ja auch komplett irgendwie, so dieses, dieses...
Vielleicht, weil wir so böse sind und das auch wissen.
Ja, aber nein. Also ich ich kann mich erinnern, also einmal in dieser Schmerztherapie hat ja auch immer meine Psychologin immer gebohrt und gesagt, da ist doch noch was und lassen Sie das raus und so. Und auch die Dame, bei der ich in der Hypnosetherapie war, hat mir auch dann irgendwann so ein Kissen gegeben und hat gesagt, so, jetzt schreien Sie mal das Kissen an und klopfen da mal drauf ein und lassen Sie mal Ihre Wut raus. Und ich so, geht nicht. So, ich spüre keine Wut gerade so. Das,
ja. Ja, aber wir sind auch beide nicht so mega extrovertiert, muss man auch dazu sagen, ne? Also es ist, ich glaube, so eine Therapie mit aus sich rausgehen und rumschreien und hauen und so, das ist, glaube ich, nichts für uns.
Ja, naja, gut, ich meine, das ist dann quasi, wenn du halt das Ventil für deine Wut hast. Das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem wütend sein kannst.
Ja.
Also du kannst auch wütend, und das ist, glaube ich, viel gefährlicher, du kannst auch leise wütend sein.
Ja, dass du einfach so Hasswellen, so einfach so Bad Vibrations verbreitest, wo du es gar nicht merkst vielleicht. Ja.
Also ich meine, das mag durchaus sein, dass ich ganz am Anfang mal auch so eine kurze Phase vielleicht hatte, wo ich wirklich mich nicht mit diesem Gedanken anfreunden wollte und deswegen wütend geworden bin. Das kann total, aber ich spüre heute deswegen keine Wut. Also dieses Warum ich, und ich habe das nicht verdient und das, nee, das liegt mir eigentlich fern.
Ja, mir auch. Ich war sehr reizbar in dieser Zeit, muss ich schon sagen. Also so von 2012 bis 2018, bevor es mit Yoga losging, war ich recht reizbar.
Aber das ist also das ich, vielleicht schon ein Anzeichen, ne?
In der ja, Richtung. Total. Das ist auch so eine drunterliegende Wut. Also das habe ich vor allem gemerkt im Zusammenhang mit Partnern, ne, mit denen man viel Zeit verbringt und dann einfach irgendwann wahnsinnig genervt ist. Mhm. Vor allem, wenn man gemeinsam wegfährt oder so. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also, es ist so schön, nicht mehr so schnell genervt zu sein von anderen Menschen oder von irgendwas.
Ja, ich glaube, wir müssen mal, das wird auch mal eine spannende Folge, wir müssen uns mal zum Thema Krankheitsgewinn auch mal irgendwie selber hinterfragen. So, ob wir quasi jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir die positiven Sachen rausziehen aus so einem eigentlich negativen Ding.
Ja.
Das wird auch mal noch spannend. Ja, aber Wut, okay, machen wir mal einen Haken dahinter, das ist auch so nur. Also ist mir plausibel, warum das da steht. Ist wahrscheinlich auch in der Reihenfolge da genau richtig, aber vielleicht kommt das ja noch. So, man muss ja nicht jede dieser Phasen auch wirklich schon hinter sich gebracht haben.
Mhm.
Vielleicht werden wir noch wütend. So mit 80.
Oh oh. Nehmt euch alle in Acht, wenn Jürgen und ich irgendwann die Wutphase beginnen.
Dann wird es die Wütendsache.
Genau, dann machen wir so einen wütenden Podcast, wo wir die ganze Zeit nur rumschreien.
Anxiety and Depression. Also Anxiety, wie würde man das am treffendsten übersetzen?
Ängstlichkeit.
Angst, aber so schon spezifischer als Angst irgendwie ein bisschen. Ne? Oder so Angespanntheit vielleicht. Angespanntheit und
innere Unruhe, und Nervosität.
Depression. Unruhe auch. Gefällt mir gut, genau. Unruhe und Depression.
Ja. Ja, in dieser Phase war ich definitiv auch schon zwischen 2012 und 2018. Oh, lass mich mal überlegen, ob sich die irgendwie unterscheidet von der Wutphase. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass bei mir das alles so ineinander spielt. Wut, Angst, Kontrollverlust oder so. Ich war ja mal bei einer Masseurin, die hat so eine TCM, also traditionelle chinesische Medizin-Massage bei mir gemacht. Die hat gesagt, in meiner Leber wäre alles so total fest. Da dachte ich erst so, oh Gott, so viel trinke ich doch gar nicht. Und dann meinte sie aber, nee, das hat zu tun. Die Leber steht für dieses Dreigestirn aus Wut, Angst, Kontrolle. Ich interpretiere das so, dass man halt wirklich die Kontrolle irgendwie über seinen Körper verliert, durch diese Schmerzen, die er zeigt. Und dann mit Wut und Angst reagiert. Oftmals heißt es auch, dass nur aus Wut Angst überhaupt entstehen kann. Ich meine, ja, wenn das danach kommt, dann macht das ja auch durchaus Sinn. Angst, ja, vielleicht Angst vor der Zukunft im Sinne von, wie soll ich denn mein Leben lang mit solchen Schmerzen in der Redaktion arbeiten? Ja.
Ich habe jetzt auch
gedacht. Ganz kurz noch, ich glaube, dass dieses ganze Wut, Angst, Depression, dass das alles dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, Leute, ihr könnt mich alle mal, ich steige jetzt aus.
Also ja. ich habe jetzt auch gelernt, dass Angst kann ganz schlimme andere Folgen noch so haben. Ne? Also gerade Menschen mit Zwangsstörungen, geht man eigentlich davon aus, dass die irgendwo auf Angst gründen. So, dass du irgendwie zwanghaft die Hände wäschst aus Angst, dass du irgendwie Überträger von Krankheiten sein könntest. Gar nicht vielleicht auf dich bezogen, aber vielleicht für andere oder so. Ne? Mhm. Oder, also dass immer irgendwie so eine oft irrationale, aber nicht, meistens ist es eine Angst mit einem realen Kern und Ursprung, aber die halt völlig ins Absurde abkippt irgendwo. Ne? Also die, wo man völlig übertriebene Angst hat. Ja. Dass man nicht mehr aus dem Haus gehen kann, weil man Angst hat, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden oder so. Keine Ahnung, also sowas völlig Überzeichnetes, das dann am Ende draus wird.
Ja, also ich muss schon sagen, dass ich mir eine Zeit lang viel Sorgen gemacht habe um die Zukunft, schon und um den Tod von Angehörigen oder sowas alles. Aber das hat sich total gegeben, seitdem ich mit Yoga angefangen habe. Leid, dass ich das immer wieder sagen muss.
Sag halt, seit du diesen Podcast machst. Das ist doch mindestens genauso gut.
Das stimmt, ja. Der hat natürlich auch wirklich sehr viel dazu beigetragen.
Ja, also ich glaube, bei mir kann man das ganz gut auch im Laufe dieser 2 Jahre, die wir das jetzt hier machen, oder das sind 2 Jahre fast, ne? Kann man das ganz gut nachhören, dass da durchaus Phasen dabei waren, wo man vielleicht schon von depressiven Tendenzen sprechen kann.
Ja, ob's also jetzt, bei uns beiden.
Ja, ob es jetzt wirklich eine ausgemachte Depression ist, das würde ich jetzt mal so nicht komplett unterschreiben. Aber das Gefühl in der Richtung, das kenne ich schon sehr gut.
Wobei auch Schmerzen, also ich habe neulich mal gelesen, dass auch Schmerzen oder chronische Schmerzen ein Symptom von der Depression sein können.
Puh, ja, ist jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, ja, finde ich.
Ja, aber ja, also ich denke schon, dass wir fiese Phasen hatten.
Ja, und vor allem auch, ja, diese Angst nach vorne zu blicken. Und das hat man ja vorhin jetzt am Anfang auch hier schon, ne? So dieses, ich kann mich gar nicht auf nächstes Jahr irgendwie einlassen, gedanklich, weil ich gar nicht.
Ja, dass man plant.
Weil ich gar nicht weiß, wie es da aussieht. So. Das hängt da schon. Wahrscheinlich ist das am ehesten die Phase, in der ich immer noch stecke.
Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, also diese diffuse Ängstlichkeit oder diese diffuse Nervosität, dass sich nicht an einem Ereignis festmachen lässt oder an einer einzigen Sorge, habe ich schon auch immer noch, definitiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in so einer Mischung aus Ängstlichkeit und aber auch Akzeptanz stecke, wobei ich auch immer wieder dazu sagen muss, dass ich Medikamente nehme und nicht weiß, wie es ohne wäre. Und mein Vater jetzt wieder gesagt hat, dass ich sich reduzieren soll und aufhören soll.
Aber wenn die in der Schmerztherapie doch sagen, das ist nicht schlimm, mach das doch einfach, wenn es dir gut tut.
Ja. Ja, ich tendiere auch dazu, es noch ein bisschen dabei zu belassen. Aber ich habe ja eben Angst, weißt du, wovor ich Angst habe, dass ich die Medikamente absetze. Und dann bin ich ganz anders.
Ja, du hast Angst festzustellen, dass du die brauchst, dass die Teil deiner Persönlichkeit geworden sind.
Ja.
An dem Punkt stand ich auch.
Auf.
An dem Punkt stand ich auch schon und kann ich dir rückblickend sagen, ja, musst du akzeptieren.
Aber stell dir vor, ich setze die Medikamente ab und bin dann so eine reizbare, blöde Kuh irgendwie wieder. Was heißt wieder? Also. So schlimm also war es auch wieder nicht.
Ich habe jetzt mir in letzter Zeit, habe ich dir davon erzählt, dass, ja, habe ich dir per WhatsApp mal geschrieben, ne, dass das Tilidin ist ja scheinbar ein ganz, ganz großes Thema in der Jugend und auch in der Rap-Szene. So, also viele deutsche Rapper thematisieren Tilidin oder thematisieren ihre eigene Tilidin-Sucht, ja, oder etablieren das so ein bisschen auch zur Modedroge so ein Stück weit, ob beabsichtigt oder nicht, lasse ich jetzt mal offen. Und da habe ich mir einige Reportagen in letzter Zeit auch angeguckt in der Richtung und es war mir gar nicht klar, ne? Also dass das dieses Medikament, das für mich jetzt eigentlich überhaupt erst so das Leben ermöglicht, ne? Dass das irgendwie in anderen Kreisen, und da geht es um gefälschte Medikamenten, wie heißt's? Rezepte. Danke, Jürgen. Gefälschte Rezepte und irgendwie dubiose Ärzte und alles mögliche. Also es ist ein ganz, ganz finsterer
Summ. Missbrauch ist ja ganz klar.
Und
ist Teil, Ritalin und Amphetamine.
Ja, und ein Teil von diesen Reportagen war dann eben auch immer der Kontakt zu ehemaligen Süchtigen. Und also der Entzug von Tilidin muss wahnsinnig schlimm sein. Also das muss ganz, ganz schlimm sein und vor allem Wochen und Monate dauern.
Echt? Scheiße.
Und das allein.
Da auch Angst vor?
Das allein bringt mich eigentlich gedanklich dazu zu sagen, okay, dann nehme ich das halt einfach immer. So, höre ich jetzt einfach nicht mehr auf damit.
Bis du stirbst.
Das tue ich mir nicht an.
Warst du nicht manchmal die Sorge, du kommst ins Krankenhaus oder was weiß ich und die wissen da nicht, du kannst es nicht sagen, dass du die nimmst und dann kommst du auf Entzug und
ja, aber dann geben die mir doch was anderes. Mit. Also das, ich glaube, das ist eh die einzige valide Option, da irgendwann wieder rauszukommen, ist ein stationärer Entzug. Ich glaube, dass du das gar nicht zu Hause oder auch nur ambulant angehen willst. Also das wäre vielleicht auch nochmal, das müsste man auch nochmal genauer hinterleuchten, irgendwie das Thema. Da kann man, glaube ich, auch mal eine eigene Folge dazu machen.
Also ich werde es ja auch irgendwann absetzen und dann kann ich auch berichten, wie es mir dabei ging.
Ja. Ja,
ich hoffe nicht, dass es so dramatisch ist. Also, du hast ja auch gesagt, das ist nicht so dramatisch.
Ja,
ich denke, es ist bei jedem anders.
Das natürlich, also das wirkt sich bei jedem ein bisschen anders aus. Und jetzt diese Antidepressiva in den Dosen, in denen wir die nehmen, da ist, glaube ich, der Entzug jetzt nicht dramatisch. Also der mag schon durchaus spürbar sein und der mag dich auch ein paar Tage beschäftigen, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was dich nachhaltig aus der Bahn wirft. Aber gerade bei Tilidin glaube ich das schon. Mhm. Also da gab es dann irgendwie auch, habe ich ein Interview mit Capital Bra gesehen. Wusste ich auch nicht, dass das wohl einer der großen deutschen Rapper ist, weiß ich jetzt.
Doch, ich weiß es aus dem Podcast Fest und Flauschig. daher weiß ich das.
Und der hat eben auch so ein sehr, sehr bekanntes Lied zum Thema Tilidin. Und das war Teil eben auch dieser Reportage. Und der war jetzt dann in einem zweiten Teil dieser Reportage eben ganz geläutert und ganz, ganz verstört, dass er das ja gar nicht so, er wollte das gar nicht so als Droge glorifizieren, sondern er wollte eigentlich nur so ein bisschen seinen finsteren Alltag beschreiben. Ne? Und er hat dann eben auch von seiner Tilidinsucht erzählt und wie er da irgendwie wieder in Zug war, wie schlimm und so. Und ganz finsteres Themengebiet.
Aber da bist du ja voll in einer coolen Gesellschaft irgendwie.
Ich weiß nicht, ich kann halt mit Hip-Hop nichts anfangen. So. Das ist, ja, nicht so, ist nicht so meins. Aber und es geht weiter über Instagram, wo Leute, die über Instagram Drogen kaufen und verkaufen und so, ne? Also es ist ein ganz schlimmer Sumpf.
Oh je.
Ganz, ganz finster. Ja, machen wir mit was Fröhlicherem.
Aber wenn du mal Geld brauchst, kannst du dein Tilidin auf jeden Fall verchecken.
Genau. Machen wir mit was Fröhlicherem weiter. Phase 5. Die gibt es ja dann beim Grief nicht in der Form. Die heißt hier Loss of Self and Confusion. Also so ein bisschen den Draht zu sich selber verlieren und so ein Gefühl der Verwirrtheit oder vielleicht auch der Entwurzelung, kann man es vielleicht auch nennen. So, dass du irgendwann vorm Spiegel stehst, dich anguckst und dich nicht mehr hundertprozentig wiedererkennst. Also jetzt natürlich im übertragenen Sinn, ne?
Hui, das ist komplex irgendwie.
Ich gebe dir mal den Beispielsatz hier noch, weil der, glaube ich, mit dem kannst du mehr anfangen. Der heißt da, my career was my identity, who am I without that? Also meine Karriere hat mich ja eigentlich überhaupt das zur Person gemacht, die ich bin. Und was bin ich dann noch für eine Person, wenn ich meine Karriere nicht mehr habe?
Die Phase hatte ich natürlich ganz klar in meinem Sabbatical, als ich mein Sabbatical bei den Nürnberger Nachrichten eingereicht habe. Entschuldigung. Und in dieser Phase dann überlegt habe, kann ich zurück und arbeiten am Schreibtisch in einem Büro oder gehe ich raus aus dem Job und mache was ganz anderes, was rückenfreundlicheres. Und da ich mich ja mein Leben lang, ich habe mit 19 angefangen, Journalistin zu sein und das war meine Identität. Jeder wusste, wo ich arbeite und jeder hat sich da mit mir immer drüber unterhalten. In Nürnberg wusste jeder Bescheid. Da war ich immer das Fräulein von der Presse. Nicht das Fräulein unbedingt, aber halt immer die von der Presse. Ja, und dann musste ich schon überlegen, kann ich ohne das leben? Und wer bin ich dann? Und was ist ein rückenfreundlicher Job für mich? Und ja, diese ganze Identitätskrise hatte ich auf jeden Fall. Und dann bin ich auch nach Berlin gegangen. Und ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten, der mich in der Anfangsphase auch schon kennengelernt hat, als ich nach Berlin kam. und meinte, ich konnte dich überhaupt nicht greifen, ich konnte dich in keine Schublade stecken, du hattest gar keine richtige Identität. Da habe ich gemeint, ja, da war ich ja auch voll in der Identitätskrise und musste mich praktisch transformieren und okay, neu aufstellen.
Krass, dass das dann einer direkt so bemerkt hat.
Und da hat er auch gemeint, damals hattest du noch so ganz schwarze Haare und hast dich viel stärker geschminkt und ja, was kräftiger von der Statur her und so. Jetzt bin ich halt blond und schmink mich kaum mehr und ja, voll abgenommen und so. Also es war schon eine Transformation, die ich durchgemacht habe in diesem Sabbatical und auch jetzt noch im Jahr 2020 auch, auf jeden Fall.
Auf mehrere also Ebenen,
war das auf jeden Fall so eine, dass ich ja, mein Self, also mein Ich verloren habe und aber neu aufgebaut habe.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass ich das nicht hatte, dass ich immer mein Beruf, an den habe ich mich immer noch festgeklammert in der einen oder anderen Form. Aber es stimmt wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig. Also es gab auch Phasen, wo ich mal über ein halbes Jahr hinweg krank war und wo ich schon auch genau in so einer Krise steckte und mich gefragt habe, so ja, wenn ich nicht mal das mehr machen kann, wenn ich nicht mal mehr an dem Schreibtisch arbeiten kann, so was kann ich denn dann noch? Ne? Ist ja nicht so, als würde ich Zementsäcke schleppen auf dem Bau oder irgendwas, ja, wo man dann mal vielleicht umschult zu einem anderen, weniger anstrengenden Job. Was ist denn weniger anstrengend als Büroarbeit? So, ist natürlich Quatsch, ist auch anstrengend, ist halt anders, ne? Aber
ja, Arbeit ist irgendwie immer anstrengend. Aber also, wenn du zum Beispiel jetzt in den Gesundheits- und ja, Yoga-Bereich gehst, dann bewegst du dich automatisch viel mehr, was schon mal super gut ist. Und dadurch, dass du anderen Leuten irgendwie hilfst und was Gutes tust, kriegst du so viel Dankbarkeit und positive Schwingungen zurück, dass dich das nähren kann. Also so geht es mir gerade zumindest.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt das mit du formuliert. Ist das jetzt ein Vorschlag in meine Richtung?
Nein, das war nur als Mann gemeint.
Okay. Nee, also ich meine, das ist tatsächlich, das ist was, an das ich mich vehement klammere, so auch, ja, vielleicht seitdem erst recht, aber ich glaube, prinzipiell war ich schon immer so, oder ja, bin ich der Typ für sowas. Also das ist schon das, was ich tue, definiert mich so und ich will dafür auch anerkannt werden und ich will auch für das, was ich tue, als, wie soll ich sagen, als Spezialist und Experte irgendwie wahrgenommen werden, ne? Und das ist mir wichtig und ich will meine Arbeit gut zu machen, ist mir wichtig und mich beruflich zu verwirklichen, ist mir wichtig. Ja.
Ja, nee, ich habe ja für 2020 so meine berufliche Version festgelegt an Silvester. Und habe gesagt, ich will Menschen Entspannung bringen. Ne, weil ich eben selber so gestresst war jahrelang und auch gesehen habe, wie gestresst andere Leute sind und was das alle gesundheitlich mit uns macht, mit uns allen. Und genau jetzt, also jetzt arbeite ich genau in dem Bereich. Also ich unterrichte Yoga, bringe Leute Entspannung und habe jetzt zwei weitere Jobangebote bekommen aus meinem Umfeld, wo es auch darum geht, Menschen, gestressten Menschen Entspannung zu bringen. Und ich finde es so cool, dass ich das sozusagen mit meiner persönlichen Schmerzgeschichte jetzt verknüpfen kann, was ich beruflich mache. Ja, das ist super. Das ist genial. Bin mega happy darüber, wirklich.
Naja, irgendwie ein Stück weit mache ich das ja dann tatsächlich auch sogar, ne? So, das Podcasten hat mich ja auch irgendwie beruflich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. So.
Ja, stimmt, du wirst ja öfter zu irgendwelchen Kongressen eingeladen als Schmerzexperte.
Ja, tatsächlich nächsten Samstag darf ich wieder meine Geschichte erzählen vor einer Vereinigung von Glasknochenkranken. Ist auch ganz spannend. Aha. Und ja, tatsächlich kommt sowas immer mal wieder vor. So, ne? Also das ist schon auch bei mir so. Mit anderen Schwerpunkten vielleicht, aber
ja.
Aber eigentlich sind wir da schon fast in der sechsten Phase, denn das ist die Re-Evaluation of Life, Roles and Goals. Also die Neubewertung von allem, was uns wichtig ist und die Neufassung von Zielen im Leben. Und ich meine, es geht natürlich eng mit dem Verlust der eigenen Identität einher. Ja. Also du verlierst dich und dann findest du dich wieder.
Ich habe meine Schmerzidentität sozusagen in Nürnberg gelassen, kann man so sagen. Ich habe auch meinen Schmerz da gelassen.
Das räumlich sehr deutlich gemacht, ja.
Ja, also alles, ich habe ja alles aufgegeben. Meine Freunde irgendwie auch, weil das merke ich jetzt so, dass ich weniger Kontakt habe oder gar keinen. Meine tolle Wohnung, meinen tollen Job, die tolle Stadt, einfach alles, alles zurückgelassen. Und ich denke, dass ich das gebraucht habe, um mich neu zu erfinden. Ja, also wahrscheinlich befinde ich mich immer noch unter anderem in der sechsten Phase. Ja.
Also ich glaube auch, ich befinde mich konstant in dieser sechsten Phase. Also das ist auch so, ich frage mich immer so, wo geht's noch hin? Oder ist das noch das, was ich will? Bin ich auf dem richtigen Weg? Muss ich irgendwas ändern? So, das eigentlich, ja, fühle ich mich auch fast schon gefangen in dieser Phase.
Aber ist doch eine tolle Phase. Ist die schönste von allen bisher, finde ich.
Jein, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Die ist so optimistisch.
Das ist halt die, der Zukunft das ist halt gegenüber. Das ist aber so ein Stück weit dieses Suchen, ja. Und die Frage ist ja grundsätzlich, ist ja eine ganz grundsätzliche Frage im Leben. Willst du dein Leben lang suchen oder willst du irgendwann auch mal finden? So, ja.
Wenn es nach mir gibt, könnte ich mein Leben lang mich weiterbilden und ja neue Dinge erleben.
Ja, das mag durchaus sein. Ich glaube, man kann das finden, gibt es gar nicht. So, es gibt nur Suchen. So.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jemals.
Wir sind Suchende.
Ob ich mir jemals vorstellen kann, in einen Geisteszustand zu geraten, wo ich sage, so, jetzt bin ich eigentlich mit allem zufrieden, jetzt passt so, jetzt, ich will nichts, ich möchte
das
nichts mehr.
Das wäre ja auch furchtbar, dann hast du ja keinen Drive mehr.
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann zwangsläufig kommt, so, ne?
Ich glaube, dann willst du sterben.
Nein, weiß ich nicht, ob das ist dann sicherlich die ultimative Ausprägung davon, aber vielleicht gibt es auch so einen Zwischenbereich. Also wenn du
Samadhi, Erleuchtung vielleicht.
Ich glaube, das ist ja so, der Klassiker ist ja, dass du als Mann irgendwann in die Mitlebenskrise kommst, ja, und dann bist du nochmal in so einer Neuerfindungsphase und dann, glaube ich, lässt dieser Ehrgeiz irgendwie neue Dinge anzufangen und Neues zu machen, der lässt dann, glaube ich, nach. Also es ist jetzt reine Vermutung, ja.
So. Ja, das kann schon sein.
Und das ist aber wahrscheinlich auch okay. Also ich kenne tatsächlich, auch in meiner engeren Familie oder auch außerhalb davon, ich kenne Leute weit jenseits des Rentenalters, die einfach zufrieden und glücklich sind. So, ne? Die einfach sagen, hey, ja, ich hatte ein gutes Leben, mir geht es immer noch gut, aber ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt keine neuen Ziele mehr, ich muss keine neuen Berge mehr erklimmen. Ne? Ich kann jetzt einfach den Rest noch genießen, den Rest der Fahrt. Und es heißt aber nicht, dass es morgen unbedingt vorbei sein muss, so, ne, nach dem Motto so, ja, wenn ich nicht mehr suche, dann brauche ich auch nicht mehr da sein, gar nicht. Sondern mit einer wirklich rein positiven Einstellung. Und das finde ich wahnsinnig beneidenswert. Ja, also da, ich hoffe, dass ich da irgendwann auch mal lande. So, ich kann es mir nur einfach nicht vorstellen.
Ja, wobei es auch ein bisschen traurig ist, wenn man so ein bisschen im Stillstand lebt.
Aber
das sage ich jetzt.
Das ist ja noch
trauriger. Aber es ist ja auch entspannend.
Es ist ja noch trauriger, wenn du irgendwann mal dich eigentlich zur Ruhe setzen willst oder zur Ruhe kommen willst, ne, an deinem Lebensabend und aber diese innere Unruhe einfach nicht aufhört. Dieses ständige Rotieren und ständig was, ständig neue Reize, ständig neue, so, es ist ja bei mir, ich kann ja keine 5 Minuten ruhig sitzen und mal meine Gedanken schweifen lassen, so das. Da werde ich nervös so, ne? Ich muss dann irgendwas tun. Ja?
Wir müssen mal meditieren zusammen. Also lass uns doch auch mal live meditieren.
Mal
länger
gucken.
Als 5 Minuten. Ich führe dich einfach durch eine Meditation und die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch mitmachen.
Ja, das können wir schon mal ausprobieren.
Ja.
Ist auch sowas, ne? Selbst so. Ich bin so suchend, dass ich sogar mich auf sowas einlassen kann.
Also bist du doch eher in der Verzweiflungsphase.
Ich bin verzweifelt suchend. Okay. Naja, nee.
Sag mal das, was.
Nee. Ich glaube, da gibt es keinen, wie soll ich sagen, das kann man nicht so einfach in so eine Schublade packen. So. Das ist wirklich ein viel komplexeres Thema, als dass man das so einfach mit so einfachen Labels irgendwie bekleben kann und sagen, das ist jetzt so. Sondern ja, ich finde mich tatsächlich in sehr vielen dieser Phasen wieder.
Ja, mich auch. Aber jetzt interessiert mich brennend die siebte.
Naja, die siebte ist ja klar, die hat man jetzt ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Das ist die Akzeptanz. So. Und auch da finde ich mich ein Stück weit wieder. Also auch hier das Beispiel ist, I'm not going to let this define me. I will learn to deal with this the best I can. Und das Das gelingt mir nicht immer.
Beide lange.
Genau, das gelingt nicht immer. Aber das machen wir ja, das leben wir ja aktiv.
Ja, absolut. Also dafür, wenn man bedenkt, dass wir einigermaßen normale Leben führen, wo man von außen kaum sehen kann, was da los ist.
Ja.
Ich meine, Leute schmeißen auch ihr Leben hin aus anderen Gründen wie Rückenschmerzen. Ne? Bei mir hat da sicherlich auch noch viel mehr mit reingespielt auch. Aber von außen würde man uns nicht unbedingt anmerken.
Na, ich habe ja auch schon mal die These aufgestellt, dass das vielleicht sogar ein Stück weit Ruhe reinbringt. Ne? Also du machst keine anderen schlimmen Baustellen auf, solange du irgendwie diese eine große Baustelle hast, so, ne? Vielleicht. Also ich keine Ahnung, ich stelle keine Beziehungen grundsätzlich in Frage oder ich frage mich nicht, ob, keine Ahnung, es gibt ja Familien, die sich dann, wenn Kinder da sind, irgendwann auseinanderleben oder sowas, ja. Solche Themen beschäftigen mich null, ja, so das in so eine Richtung sehe ich mich überhaupt nicht gehen, gar nicht.
Also du willst dein Leben gar nicht verändern, außer beruflich ab und an?
Ja, tatsächlich bin ich mit meinem Leben extrem zufrieden. So. Ich bin eher mit mir immer so ein bisschen im Clinch. So.
Aber manchmal, Jürgen, denke ich auch so, du denkst, du müsstest mit deinem Leben zufrieden sein, weil du eben alles so machst, wie es halt die Leute so machen. Ja, du wohnst halt in einem schönen Dorf, in einer Gemeinschaft, wo du schon immer irgendwie gelebt hast, in einem hübschen Haus und hast zwei Kinder und eine tolle Frau und so weiter. Und so macht man das ja und so ist auch jeder glücklich angeblich. Und dann sagst du so zu dir selbst, ja, warum soll ich denn unglücklich sein? Ich hab doch alles.
Ja, aber
verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst und ich verstehe, warum du das. Ja, ich verstehe, warum man das so sehen kann vielleicht, aber also ich habe meine rebellische Phase, in der ich alles in Frage gestellt habe und mich gegen jede Konvention gestellt habe und so, das habe ich hinter mir. So, und ich bin der festen Überzeugung, dass ich mir mein Leben nicht von außen aufdrücken lasse, sondern dass das genau das ist, was ich wollte oder was ich immer noch will.
Okay.
Also ich wüsste tatsächlich,
ja, das ist ja super.
Ich wüsste an der Stelle nichts, was ich anders haben wollte oder was ich irgendwie ändern würde oder wo ich wirklich massiv unzufrieden bin, außer mit mir selbst mitunter. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, massiv unzufrieden, stimmt auch nicht, aber so es ist ja, irgendwo muss ja irgendwie der Punkt sein, wenn du dich ständig weiterentwickeln willst und ständig auf der Suche bist, das hängt ja auch damit zusammen, dass du immer mit irgendwas so ein bisschen unzufrieden bist, so. Oder?
Ja, das stimmt.
Da kommt das ja so ein bisschen her.
Aber der Mensch ist ja an sich immer ein bisschen unzufrieden.
Und das
ist ja auch gut so.
Das ist mein Motor. Ja, das nutze ich.
Ja.
Das nutze ich beruflich so. Das treibt mich an, meine Arbeit so perfekt wie möglich zu machen, ja, weil ich sonst weiß, ich bin unzufrieden mit mir. Ja.
Ja.
So, das ist mein Antrieb. Und das habe ich gelernt so. Das hat mich auch schon mehr beschäftigt. Aber jetzt inzwischen habe ich gelernt, wie ich damit umgehen kann und wie ich das wirklich nutzen kann. Aber
wobei ich glaube, dass Schmerz und Perfektionismus auch zusammenhängen.
Den Gedanken hatte ich auch schon öfter, ja. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein großer Bestandteil dessen ist, warum ich so bin.
Können wir doch auch mal eine Folge machen, Perfektionismus und Schmerz. Das habe ich nämlich, das stelle ich auch bei Schmerzpatienten in meinem Umfeld fest.
Ja, also du bist irgendwie, du hast eine Delle und deswegen musst du dich erst recht beweisen, ne? Weil du eigentlich.
Irgendwas. Weil das hat auch mit Angst zu tun.
Ja, ja,
immer
genau.
Gut vorbereitet sein, immer alles perfekt.
Naja, und diese Angst, dich davon definieren zu lassen, ne? Zu sagen, ich bin nicht nur Schmerz, so, ich bin auch noch was anderes. Da ist mehr. Ich
kann trotzdem super toll arbeiten. Und
ja, ja, das hat schon, glaube ich, das ist so überkompensieren. Das, glaube ich, hat einen ganz klaren Zusammenhang, ja.
Ja, absolut. So, ich habe jetzt nur noch 6% Akku auf meinem.
Ich hatte jetzt auch, mir fehlt jetzt hier die achte Phase, hier das auf Wiedersehen, das zu Ende zu bringen. Aber also abschließend vielleicht noch können wir sagen, sehe ich schon dieses Modell. Das ist schon nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Das ist cool.
Ich glaube, dass wenn man sich das wirklich so bildlich vor Augen führt, kann man sich, also ich glaube, andersrum, da ich in vielen dieser Phasen meine ich, schon war oder gleichzeitig bin oder wie auch immer. Ich glaube, in manchen Phasen meines Lebens hätte es mir geholfen, so ein Modell vor Augen zu haben und zu sehen, okay, ist eigentlich alles endlich. Ja, egal wie frustriert ich gerade bin, es ist endlich und dann kommt eine andere Phase. Die muss nicht unbedingt besser sein, aber die ist
Du bist nicht alleine.
Die ist zumindest schon mal anders. Ja, und ganz am Ende ist Akzeptanz. Und das ist ja, das mag vielleicht in anderen, von anderen Phasen aus frustrierend aussehen, wenn du sagst, okay, ich muss mich jetzt damit abfinden. Aber eigentlich ist das ja ultimativ eine fantastische Aussicht. So, dass ich irgendwann mit mir ins Reine kommen kann.
Oh, wenn wir das schaffen, dann geben wir den Podcast dann auch sofort auf, oder? Das will ja dann keiner mehr hören, wenn wir dann so voll akzeptieren.
Nee, weil dann fangen wir nämlich an, den Leuten Ratschläge zu geben und zu sagen, hey ja. Leute, wir haben es geschafft.
20
Tipps. Wenn ihr genau das macht, was wir gemacht haben, könnt ihr es auch schaffen. Und dann ist der Zeitpunkt für mich wirklich, dann ist schon der Zeitpunkt überschritten, wo ich hier den Stecker ziehen will, auf jeden Fall.
Ja, ich will dann so eine Sekte gründen, ich will dann so Anführerin einer Sekte werden, ich bezeichne mich so als erleuchtet.
Genau. Und also,
alle Schmerzpatienten kommen dann in meine Sekte.
Dann wissen ja jetzt quasi alle da draußen, wann wir kurz davor sind, hier den Stecker zu ziehen und aufzuhören. Wenn wir kurz vor der siebten Phase stehen, dann wisst ihr, es geht langsam zu Ende, aber bis dahin haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Weg. Dann bleibt mir nur noch schmerzliche Grüße nach Berlin.
Schmerzliche Grüße nach Franken.
Franken.
Ich kann das R schon gar nicht mehr rollen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa, Susu, Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.